Haben Sie Fragen, Einwände, andere Themen, wo Sie sagen, wir haben jetzt vielleicht noch, ich würde mal sagen, 20 Minuten Zeit. Vielleicht auch, also wenn Sie wollen, können wir auch schneller drüber weggehen. Ja. Aber ich dachte, ich möchte einfach Ihnen die Möglichkeit geben. Und mich würde auch interessieren, was interessiert Sie jetzt? Stellen Sie sich meine Situation vor, ich sitze normalerweise am Computer oder rede ins Mikrofon und weiß dann nicht, wie Sie auf der anderen Seite reagieren. Also das ist das für mich Wertvolle jetzt, zu wissen, was interessiert Sie. Ja, bitte. Hier kommt ein Mikrofon, bitte warten Sie auf den Michael Fritz, der kommt immer und...
Mich würde der Gazastreifen bzw. das Leben im Gazastreifen noch ein bisschen mehr interessieren. Sie haben es ja schon angerissen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie leben die Leute dort?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also Sie werden sehen, überlegen Sie mal, wenn Sie mir jetzt umgekehrt aus dem Gazastreifen kommen und Sie fragen, wie leben die Leute in Deutschland, das ist sehr schwer zu sagen, jetzt weil es ganz große Unterschiede gibt. Die gibt es auch im Gazastreifen. Ja. Das ist zunächst mal eine normale arabische Gesellschaft. Das ist eine durch die Hamas-Herrschaft seit Sommer 2007, gibt es einen sehr strikten islamischen, oder Sie würden hier sagen islamistischen Code, ja, also sehr streng islamischen, also die Frauen laufen zumindest mit Kopftuch in der Öffentlichkeit rum, ja, und das ist eine Tendenz, die immer mehr zunimmt. Sie haben einen sehr großen Unterschied zwischen sehr arm und sehr reich, den gibt es. Sie haben in den Flüchtlingslager müssen Sie sich vorstellen, wie Elendsviertel, aber auch dort gibt es Riesenunterschiede. Ja. Es ist immer eine Frage etwas, worauf jemand Wert legt. Ja. Und ich kenne Leute in Flüchtlingslagern, die zum Beispiel islamische Gelehrte sind und die haben ganze Bibliotheken in ihren Häusern. Die legen eben sehr viel Wert auf Bücher, ja, leben aber sonst sehr, sehr einfach. Das ist aber in der arabischen Welt überhaupt, dass die Leute, wenn sie nicht gerade in den reichen Ölstaaten oder so sind, wo Luxus ganz groß geschrieben ist, die Palästinenser, was um die ländliche Bevölkerung geht, die lebt sehr viel einfacher. Also da ist es kein, selbst wenn, ich weiß da um Häuser, da hätte ich schon längst Fenster reingebaut und die haben keine Fenster drin, ja. Die haben aber auf der anderen Seite Geld für alle möglichen anderen Sachen und auf der einen Seite leben die einfach, ja, primitiv an manchen Stellen, auf der anderen Seite haben sie ist nicht das Geld das Problem. Also ich hätte da schon lange für Fenster investiert, wenn ich das Geld und die Möglichkeiten hätte, die dort bestehen. Ja. Da müssten Sie jetzt konkretere Fragen stellen. Von Diktatur gesprochen. Diktatur. Ich habe von der Diktatur gesprochen im Blick auf die Westbank. Ja, der Mahmoud Abbas wurde mal irgendwann demokratisch gewählt. Die Wahl ist aber im Prinzip momentan verjährt. Er müsste eigentlich neu gewählt werden. Das wurde verhindert. Ja, man hat auch das Parlament in der Westbank war mehrheitlich von der Hamas besetzt. Ja, wenn ich jetzt auf den Gazastreifen gehe, da würde man aus unserer Sicht, müsste man politisch korrekt ebenfalls von einer Diktatur sprechen. Tatsache ist aber, dass dort derjenige geputscht hat und sich an die Macht geputscht hat, der eigentlich vorher vom Volk gewählt wurde. Und die Frage, wie heute Wahlen aussehen würden, ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Ich weiß, dass die große Herausforderung im Gazastreifen für die Hamas nicht etwa von der Fatah kommt, also nicht von den aus unserer Sicht gemäßigten westlich orientierten, die sind meistens kommunistisch orientiert Leuten, sondern die große Herausforderung im Gazastreifen kommt von den Salafis. Und das sind Leute, die sind noch extremer als die Hamas. Die sagen, die Hamas ist verwestlicht, die Hamas ist verweltlicht. Wir sprechen dann hier landläufig von Al-Qaida nahestehenden Gruppen. Ja, Sie wissen vielleicht, dass Israel in den letzten 2 Wochen 2 Leute gezielt abgeschossen hat im Gazastreifen. Ich weiß nicht, ob das hier durchgekommen ist. Ist ein ganz großes Rätselraten um diese Leute. Wir wissen, dass es beides Leute waren, die dem Mumtaz Durmus sehr nahe standen. Die Großfamilie Durmus oder der Durmus-Clan wird vertreten oder taucht in der Öffentlichkeit auf als Jesh al-Islam, als Armee des Islam oder als Schwert des Islam. Und das sind so ganz extrem, wir würden sagen, islamistische Gruppen, ja, Al-Qaida nahestehend, die die Herausforderung sind für die Hamas. Das Interessante ist jetzt, dass Israel zwei von den Leuten abgeschossen hat, im Prinzip der Hamas in die Hände spielt. Möglicherweise vielleicht sogar von der Hamas den Auftrag bekommen hat. Es wird unter Journalisten gemunkelt, das heißt, es wurde auch geschrieben, dass die Ägypter den Israelis die Informationen gegeben haben, um diese zwei Leute abzuschießen. Ja, also da, sie haben da jetzt Koalitionen, weil die Ägypter haben eine furchtbare Angst, dass hier das Hamasland zu ihnen überschwappen könnte. Und bei aller Blockade des Gazastreifens, über die da ist, ja, ist die große Frage immer, warum kritisiert niemand Ägypten, das genauso blockiert? An vielen Stellen noch schärfer blockiert, vielleicht nicht so effektiv blockiert wie die Israelis. Ja. Aber da gibt es genauso ein Riesenproblem zwischen Gaza und Ägypten. Ja, ja bitte. Michael Fritz entscheidet, wer drankommt.
Uns würde interessieren, ob dieses Buch, Der Sohn der Hamas, in der arabischen, in der muslimischen Welt Beachtung findet, beziehungsweise wie darüber gedacht wird.
Sehr unterschiedlich. Der eine Punkt ist, ich habe vorhin ein paar Andeutungen gemacht im Blick auf Libanon. Ich weiß, dass es Hauskreise in Mekka gibt. Und es gibt in der arabischen Welt einen Aufbruch an Stellen, wo wir das so nicht vermuten würden, die zum Teil auch keinen geregelten, keinen direkten Kontakt, keinen offenen Kontakt in den Westen haben, weil sie sagen, wir wollen eigene Nationalkirchen bauen, die mit euch nichts zu tun haben. Also wenn es in Mekka Hauskreise gibt, die werden betreut von Leuten, die an Jesus glauben, die aber die Hadsch machen. Anders kommen die nämlich dort nicht hin. Ja, also nur zu sagen, da gibt es Sachen, die laufen dreimal unter der Hand. Ja, und von daher, das ist der eine Punkt. Ja, und der Sohn der Hamas ist hier die Spitze, sage ich jetzt einmal, von einem Eisberg, den wir sehen. Ich kenne manche dieser Leute selber. Jetzt sage ich aber deshalb, es ist höchst kompliziert. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Bethlehem eine Untergrundgemeinde gibt, das heißt, die trifft sich geheim, das ist so eine Art Hauskreis, das ist von Moslems, die an Jesus glauben, und wenn ich die frage, wer verfolgt euch, dann sagen sie, uns verfolgt nicht Israel, uns verfolgt nicht die Moslems, uns verfolgen die traditionellen Christen. Und ja, das ist eine, also ich habe, das ist für mich erstaunlich. Ich werde vielleicht im nächsten Jahr jemanden mitbringen können aus einem arabischen Land. Ich habe da noch etwas hin und her gefragt. Kann ich das? Kann ich es nicht? Aber mir wurde jetzt von jemand gesagt, ja, warum nicht? Der spricht bei uns öffentlich im Fernsehen. Der ist öffentlich unterwegs. Das ist ein Scheich. Der glaubt an Jesus. Der kommt von den Salafiten. Dann habe ich gefragt, ja, könnte es sein, dass ich den umbringe, wenn ich den hier auf die Bühne hole? Dann sagt er, der hat schon lange mit dem Leben abgeschlossen. Er sagt, jeder Tag, den ich habe, der ist geschenkt, ich müsste schon lange tot sein. Und da der Salafi ist, ich meine, die rechnen sowieso, dass nach diesem Leben das Eigentliche kommt. Das heißt, diese Mentalität ist dem schon in die Wiege gelegt. Und dann sagt er, was soll's denn? Ich meine, ich komme ja nur zu Jesus, schieß mich doch ab. Ja, also das ist eine Mentalität, der das ist an manchen Stellen atemberaubend. Ja, und da ist der Sohn der Hamas, ich sage jetzt mal, Gipfel von einem Eisberg. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die wir als traditionelle arabische Christen, die auch zum Teil Mission machen, die zum Teil hier ihre Werke haben, ja, die sehen das sehr, sehr kritisch. Und sie werden da merken, dass da zum Beispiel der Vorwurf kommt, ja, jetzt durch das, dass der Musab Yusuf, also dieser Sohn der Hamas, sein Zeugnis veröffentlicht hat und dass er dadurch diese spektakuläre Aussage reinbringt, dass er mit Israel zusammenarbeitet und sogar für den Geheimdienst gearbeitet hat und so, ist ja klar, dass jeder, der sich jetzt zu Jesus bekennt, als Kollaborateur mit Israel angesehen wird. Und das hören Sie zum Beispiel in Bethlehem, da würde ich jetzt nicht kommen und sagen, ich finde es gut, dass das Buch von Sohn der Hamas rausgekommen ist. In Bethlehem sind sehr viele Christen sehr, sehr kritisch dem gegenüber und sagen, der will ja auch bloß Geld machen. Also von daher, es gibt da unterschiedliche Sachen. Ja. Aber das Interessante ist, diejenigen, die als Moslems zu Jesus kommen, da gibt's einen ganz großen Prozentsatz drunter, der sofort auch einen Blick für Israel bekommt. Also ich weiß, dass es im Libanon Leute gibt, die an Jesus glauben. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die gleich Christen sind. Ja? Also mit dem Sonntag können die nicht so viel anfangen. Da sagt mir einer, warum, wenn ich meinen Freitag aufgeben soll, warum soll ich denn euren Sonntag nehmen? Jesus hat einen Sabbat gefeiert, also feiere ich einen Sabbat. Ja, und die denken da sehr, sehr eigen. Wie gesagt, die wollen auch nicht unbedingt Kontakt mit der westlichen Welt. Aber die beten, dass Gott dem Volk Israel das Land in den biblischen Grenzen gibt, bis zum Euphrat. Und dann guckt er mich an und sagt, und dann bin ich drin. Es ist übrigens, also nur, dass Sie wissen, das, was ich Ihnen vorhin über Schiiten und Sunniten gesagt habe, ja, das sind Salafis, dieser Salafi-Scheich, das ist ein ganz extremistischer Sunnit, ja, der kann mit den Schiiten überhaupt nichts anfangen. Das Schlimmste, was mir da passieren kann, ist, dass der Libanon, der geliebte Libanon, jetzt zu einem Hisbollah-Land wird. Furchtbar. Ja, also das sind so Sachen, die da im Hintergrund, der ist auch furchtbar sauer auf seine Brüder, die alle bei Milizen sind, bei Palästinensischen, und die alle mit der Hisbollah kooperieren. Ja. Aber das sind Dinge, da ich sage Ihnen hier nur, ich würde es hier auch nicht so sagen, ich habe das einige Jahre nicht gesagt, aber ich weiß, dass die Sachen doch rauskommen, ja, und auch an manchen Stellen rauskommen, gekommen sind schon. Noch andere Fragen? Da vorne hat sich noch jemand gemeldet, Michael. Zur israelischen Siedlungspolitik. Soll ich da über die israelische Siedlungspolitik sprechen oder über das, was Sie hier in Deutschland interessiert? Wenn ich heute Abend mich nicht festgelegt hätte durch die Themenstellung, ja, und die Karlsruher waren so früh und wollten so früh ein festes Thema haben, also haben wir diesen Bandwurm mit Iran und Türkei und so, und deshalb habe ich Ihnen das erklärt, dann hätte ich heute Abend genau über die Frage der Siedlungspolitik gesprochen und ich hätte mit Folgendem angefangen. Der Präsident Mahmoud Abbas, also palästinensischer Präsident, wurde vor 3 Wochen ungefähr im israelischen Fernsehen interviewt und da hat ihn der Oded Granot, ein israelischer Journalist, gefragt, ja, Herr Abbas, warum machen Sie plötzlich einen Siedlungsbaustopp zur Vorbedingung für Gespräche? Es wurde die ganzen Jahre gesiedelt und gesprochen und es war kein Problem. Dann sagt er Folgendes. Oded, du musst dir vorstellen, die Amerikaner, die Russen, die Europäer, die UNO, alle fordern einen Siedlungsstopp. Da kann ich doch nicht kommen. Und sagen, das interessiert uns nicht. Eine israelische Zeitung schreibt 2 Tage später, es ist sehr klar, dass der palästinensische Präsident nicht weniger palästinensisch sein kann als der französische Präsident Nicolas Sarkozy. Und das ist eine Tatsache. Also deshalb, wenn Sie sehen, wir sind uns vollkommen drüber im Klaren, die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sind Kriegsverbrechen und sind illegal zumindest. Ja, die Frage ist immer nach welchem legal und illegal ist immer die Frage, welches Recht ist da parallel. Für die Amerikaner sieht das ganz anders aus. Es gab vor ein paar Jahren eine Untersuchung im amerikanischen Kongress und dort kamen die Juristen zur Schlussfolgerung, die Siedlungen der Israelis im besetzten Westjordanland sind aus amerikanischer Sichtweise nicht illegal. Jetzt müssen sich auch die Amerikaner dem Diktat der politischen Korrektness beugen. Und deshalb haben die Amerikaner sich geeinigt, nicht zu sagen, das ist illegal, achten Sie mal drauf, was da gesagt wird, sondern die Amerikaner sagen, die Siedlungen sind ein Hindernis für den Frieden. Aber legal. Ja? Jetzt, wir sind uns klar, das ist illegal, also wird boykottiert, was an Produkten aus dem besetzten Westjordanland kommt. Dass die Hauptleidtragenden von diesem Boykott die Palästinenser sind, interessiert uns einen Dreck. Weil das ja, also, wenn es illegal ist, ist es egal, was, wem das schadet, ja? Hauptsache, es ist legal oder illegal. Und ich kann Ihnen da Beispiele bringen. Die palästinensische Autonomiebehörde aufgrund des Drucks aus dem Westen zieht jetzt seit diesem Jahr nach und unterstützt den Boykott der Produkte aus den Siedlungen. Und seitdem geht es abwärts mit der palästinensischen Wirtschaft, Ökonomie. Das ist erst jetzt, und Salam Fayyad hat sich das zum Ziel gesetzt, bis Ende oder Mitte nächsten Jahres alle Palästinenser daran zu hindern, Produkte aus den Siedlungen zu kaufen. Übrigens, viele Palästinenser arbeiten nach wie vor in den Siedlungen und niemand hat darüber gesprochen, als im Jahr 2005 die Siedlungen im Gazastreifen geräumt wurden, dass da über 2000 Palästinenser arbeitslos wurden. An jedem einzelnen dieser Arbeiter hingen bis zu 15 Leute, die er ernährt hat. Die standen plötzlich ohne jedes Einkommen da. Und es hat, also ich meine, dass Sie als Israel-Freunde, dass Ihnen das egal ist, ist mir klar. Aber warum haben die Palästinenser-Freunde da nicht aufgeschrien? Das ist für mich schleierhaft. Wenn sich unter dem Druck der israelischen Friedensbewegung die Kelterei aus Barkan bei Ariel vor 2 Jahren zurückgezogen hat nach Kfar Saba, hat es Arbeitsplätze in Israel geschaffen. Aber da wurden 60 Palästinenser arbeitslos. Warum hat für die, und verstehen Sie, die kriegen nicht einfach in Nablus oder in Jenin oder anderen Orten jetzt plötzlich einen Arbeitsplatz. Ich hatte gerade einen anderen Ort vor Augen, aber da ist der Name gerade weg. Die kriegen dort nicht einfach einen Arbeitsplatz, weil die natürlich gefragt werden, was hast du vorher gemacht? Ah, du hast bei den Israelis gearbeitet, also bist du Kollaborateur. Und auf Kollaboration mit den Israelis steht die Todesstrafe in der von uns finanzierten palästinensischen Autonomie. Ich bin hier vielleicht jetzt politisch nicht korrekt genug, ja, weil ich die Menschen zuerst sehe, die dort leben. Aber für mich wäre die Frage, warum kommt von uns hier nicht jemand und sagt, hört mal, eigentlich könnten wir ja die Siedlungen auch als eine tolle Sache sehen, wo Juden und Araber zusammenarbeiten und was zusammen aufbauen. Und wenn sie sich nachher einigen politisch, kann man Häuser auch verkaufen oder wie auch immer das ja machen. Ja, man kann das anders regeln, als so wie das von uns hier irgendwo durchgedrückt wird. Übrigens, wer einen Rückzug Israels fordert auf die sogenannten Grenzen von 1967, die eigentlich Waffenstillstandslinien sind von 1949 und deshalb nicht Grenzen genannt werden sollten, weil die Araber fordern, dass das keine Grenzen sind. Das ist auch was von uns, ja, was hier von uns drauf. Aber wer das fordert, dass sich Israel auf die Grenzen von 1967 zurückzieht, der fordert eine Umsiedlung oder, wenn Sie es böse sagen, eine ethnische Säuberung von über 500.000 Israelis. Das wären über 7% der israelischen Bevölkerung. Unter Shlomo Avineri, ein Politikwissenschaftler an der Hebräischen Universität, der in meinen Augen einer der kompetentesten Leute ist, der übrigens überhaupt nicht siedlerfreundlich ist, der sagt, er hält jeden Siedler jenseits der grünen Linie, also der Grenzen von 1967, um den deutschen Sprachgebrauch zu nehmen, hält er für eine Sünde. Aber er sagt, es gibt kein Land auf der Welt, nicht mal eine Diktatur, die das durchsetzen könnte, 7% ihrer Bevölkerung umzusiedeln. Außer es hat einen Krieg verloren, wie etwa Finnland oder Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Da waren solche Riesenumsiedlungen möglich. Aber dass ein Land 7% seiner Bevölkerung umsiedelt, ist unmöglich. Und da ist zum Beispiel die reine Frage für mich, warum kommen wir nicht von außen und sagen, wir fordern eine realistische Politik. Nicht, dass nachher wieder jetzt Erwartungen hochgeschraubt werden, die nachher zusammenfallen. Also das ist sowohl bei den Siedlungen als auch bei Friedensgesprächen das ganz große Problem. Gibt es noch jemand? Sie dürfen gerne weiterfragen. Sie haben vielleicht gemerkt, ich suche mir etwas raus, wenn Sie so allgemein fragen zu den Siedlungen, dann geben Sie mir eine tolle Möglichkeit zu predigen. Ja.
Ja. Ein Thema, das mich auch seit Jahren bewegt, oder Fragestellung, das ist auch teilweise in Ihren vorigen Antworten so am Rande mit beantwortet. Wenn man etwas, was eben meiner Meinung nach überfällig ist in unseren Bereichen, nämlich die Muslime ins Auge fasst als Menschen, die das Evangelium brauchen, die eigentlich unser Zeugnis vom Evangelium eventuell auch im Leiden brauchen, denen wir da etwas schuldig sind, dann gibt es auch Mentalitätsprobleme zwischen dieser Sichtweise und der Sichtweise Israel, besonders in Aufmerksamkeit zu haben. Ich musste auch, also sagen wir so, eine ähnliche Frage habe ich vor 5 Jahren bei einer Konferenz an Egmont Prill gestellt. Da hat er mir keine Antwort gegeben, hat mir nur zugegeben, dass es eine schwierige Sache ist.
Was ist die Frage? Was ist die Frage?
Ja, wie kann man eigentlich wirklich ein Herz für Araber und ein Herz für Israel und ein Herz für Türken und auch für die Muslime, die hier sind, mit anderer Gesinnung als bei einem Herrn Sarrazin, auf eine Reihe kriegen?
Also ich habe damit kein Problem. Ich diene einem Gott, von dem es heißt, dass er die Welt liebt. Und von daher ist es für mich auch, ich meine, im Prinzip haben Sie jetzt die biblische Antwort darauf gegeben, was ich vorher, wo ich die objektiven Deutschen kitzeln wollte. Aber also für mich wäre das noch gar nicht eine biblische Frage, aber wenn Sie sagen, Sie sind Christen, ist es für mich noch viel weniger verständlich, dass man kommen muss und sagen muss, ich liebe die Juden und deshalb hasse ich die Araber. Muss das für mich zunächst mal nicht laufen, sondern für mich wäre eine zweite Frage, also ich meine jetzt zu sagen, ich liebe die Juden, ja, das können Sie hier in Karlsruhe gut sagen, wenn Sie vielleicht gar keine Juden haben, aber in dem Augenblick, wenn Sie dann einen Juden kennenlernen, wird es vielleicht etwas schwieriger. Vielleicht hat er ja auch Schwierigkeiten, Sie zu lieben, ja, weil Liebe hat ja was mit einer Beziehung zu tun, das ist ja also, ich meine, für Deutsche nicht unbedingt, obwohl die vielleicht auch denken, wenn sie ihr Auto lieben, dass das Auto sie wieder liebt, ja, aber ich weiß nicht, ob das die biblische Liebe ist. In Bibel ist Liebe immer was mit Beziehung, ja, und nicht eine theoretische Aussage. Und für mich wäre da die Frage, wenn Sie in einer Beziehung mit Gott leben, also für mich ist auch nicht die Frage, wem ich das Evangelium schulde oder nicht schulde. Für mich ist eine Frage, was will mein Herr von mir? Für mich ist das eine ganz konkrete Sache, dass die Bibel dialogisch aufgebaut ist und nicht als System. Es steht dort nirgends drin, was mit den Moslems passiert, die nie von Jesus gehört haben. Es steht da drin, heute so ihr seine Stimme hören werdet, verstocket eure Herzen nicht. Und Jesus stellt dem Petrus ganz direkt die Frage, hast du mich lieb? Er sagt nicht, man sollte mich lieben. Oder du bist mir deine Liebe schuldig. Oder die Menschen sind mir ihre Liebe schuldig. Ja, so wie wir das gerne als Deutsche hätten. Und das ist ein Unterschied. Jüdisches Denken und unsere Bibel, Alten und Neuen Testaments, kommt von daher, ist dialogisch, ist beziehungsaufgebaut. Und deshalb wäre für mich nicht so sehr die Frage, diese allgemein zu beantworten, sondern wenn Ihnen jetzt die Moslems auf dem Herzen liegen, wenn das mal ein Anfang ist, dann wäre für mich die Frage, wo leben die nächsten Moslems, haben sie eine Beziehung zu denen? Und dann sagt uns die Bibel zunächst einmal, dass wir sie lieben sollen. Sogar unsere Feinde sollen wir lieben, ja? Und was bedeutet Lieben? Gucken Sie sich zwei junge Leute an, die behaupten, sie lieben sich. Die suchen zunächst mal eine Beziehung. Und dann erzählen sie von sich selbst. Und dann wollen sie einander kennenlernen. Und, ja? Und ich würde es sehr viel praktischer aufbauen, als da jetzt theoretische Blasen aufzubauen. Übrigens auch gegenüber dem jüdischen Volk. Es gibt große Erklärungen der Liebe. Und dann, wenn wir hinkommen, kann das sein, dass unser Auftreten dort sehr lieblos erscheint. Und sehr lieblos von der anderen Seite genommen wird. Und deshalb, also ich weiche der Frage nicht aus damit. Ich sage nur, ich würde sie gerne etwas dirigieren und so eine Allerweltsliebe oder ich liebe alle Menschen oder so, ja, das hatten wir ja in Deutschland, dass einer gesagt hat, ich habe euch doch alle lieb, ja. Aber das klingt dann etwas eigenartig, ja. Liebe ist auch immer was Exklusives. Auch das gehört dazu, ja.
Kommunizieren Sie denn mit den Arabern? Reden Sie und lesen Sie selber Arabisch?
Ich komme auf Arabisch durch, aber ich kann jetzt nicht, also ich möchte auch ganz klar sagen, ich von meiner Person her sehe zunächst mal meinen Auftrag in Richtung auf jüdische Folgen, auf Israel, aber da wird einem, wenn wir das verstehen und wenn wir das erklären, muss, dann wird einem, ich sage jetzt mal, die arabische Welt etwas aufgezwungen. Wenn ich mit Arabern, also das kommt darauf an, wo. Ja, sie finden zum einen sehr viele, in der arabischen Welt sind sehr viele Sprachen da, weil die überall Kontakte haben. Ich habe bis hin, also jetzt nicht nur Englisch, Deutsch, Hebräisch, sondern zum Teil auch auf Tschechisch mit Arabern gesprochen. Ja. Also von daher, da gibt es sehr viel. Und ja, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, ich kann Arabisch, aber ich komme durch.
Was schätzen Sie denn oder was spricht man in Journalistenkreisen, wie weit der Terrorismus sich noch entwickelt, sagen wir ganz einfach?
Ich finde es immer toll, dass jemand für die Zukunft fragt. Und dann sage ich immer Folgendes, dass Journalisten zu unterscheiden sind von Propheten. Und wenn sich Journalisten prophetisch betätigen, dann seien sie bitte misstrauisch. Wenn ich die deutsche Medienlandschaft analysiere und frage, wo tritt am meisten Verzerrung auf, dann, wenn so eine Frage beantwortet wird. Und Sie dann, ja, sehen Sie, das geht so weit, dass ein Redakteur von mir sagt, Johannes, schreib doch mal eine Prognose. Ich sage, tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was morgen passieren wird. Ich weiß nicht, ob morgen die Sonne aufgeht. Sie denken, Sie wissen es, aber Sie wissen es nicht. Ja? Sie wissen nicht mal, ob Sie diesen Raum verlassen werden. Sie hoffen drauf. Ja? Aber Sie wissen es nicht. Wir wissen nicht, was nachher passiert. Und das Problematische ist bei einer Prognose, dass sie das nehmen als feste Information und wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie sich Terror entwickelt. Niemand hat vor 10 Jahren gewusst, wie sich das heute tatsächlich entwickelt hat. Sehen Sie, ich denke, dass wir die Augen aufmachen müssen und für mich ist eine aktuelle Analyse viel wichtiger als irgendeine Prognose, wie es weitergeht. Und die aktuelle Analyse ist in meinen Augen, dass wir mittendrin sind im Dritten Weltkrieg. Und der Dritte Weltkrieg wird nicht geführt mit Panzern oder mit bombardierenden Fluggeschwadern. Der Dritte Weltkrieg ist ein asymmetrischer Krieg. Und der wird ganz anders geführt, als wir das so. Übrigens, das war schon immer so. In der Antike haben sie sich zunächst mit Knüppeln beschlagen, dann sind sie in Schlachtreihen aufeinander losgegangen, dann hatten sie andere Kampfformen. Der Erste Weltkrieg war ein Schützengrabenkrieg. Im Zweiten Weltkrieg waren es Panzerarmeen. Kriege sind nie in dem Augenblick, wenn eins einmal benutzt wurde, sagen auch israelische Militärstrategen, dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen, weil das nächste Mal funktioniert es nicht mehr. Wir haben zurzeit, die Kriege der letzten Zeit waren mit Raketen, haben Raketen eine sehr starke Dominanz gehabt. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Krieg in Israel auch wieder mit Raketen sehr stark zu tun haben. Die Frage ist, wie gut die Raketenabwehr der Israelis ist. Und die Frage ist, was sich die Hisbollah und der Iran einfallen lässt, wenn die israelischen Raketenabwehrsysteme so gut sind, dass die Raketen nicht mehr ankommen. Wie gut sie tatsächlich sind und was da tatsächlich passiert ist, wissen wir nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass die Hisbollah Mittelstreckenraketen hatte, schon 2006. Wir wissen, dass eine einzige in Israel gelandet ist und eine zweite, wissen wir aus Fernsehbildern, dass sie gestartet ist und dann eigenartigerweise über Beirut abgestürzt ist. Ich weiß von einem israelischen Militär, dass er gesagt hat, wenn das mal offengelegt wird und in die Militärgeschichte eingeht, wird der Libanon-Krieg 2006 gegen die Hisbollah wahrscheinlich als eine der großen militärischen Erfolge, der noch größer war als der Sechstagekrieg, herausgehen. Er hat gesagt, wir haben innerhalb von 5 Minuten hat die israelische Luftwaffe mehr als 90% der Raketenkapazität der Hisbollah ausgewischt. Ja, wir haben dann gefragt natürlich, woher habt ihr gewusst, wo die sind und wie habt ihr das gemacht? Und dann hat er uns angegrinst und hat gesagt, ist das mein Problem? Ja, das sagen die natürlich nichts. Und die Hisbollah hat manche Sachen auch nicht gesagt. Aber wir wissen hier, das macht es auch so schwierig, diese Sachen zu beurteilen abschließend. Ich weiß heute, ich kann Ihnen noch eine Sache sagen, die ich aus dem Libanon mitgekriegt habe. Und das ist eine interessante Sache. Es wird ja immer gesagt, der Libanonkrieg 2006 war ein Riesenfehlschlag. Tatsache ist, dass die Hamas 2008, 2009 vom Libanon gefordert hat, dass die eine zweite Front aufmachen und die Hisbollah hat es nicht gemacht. Tatsache ist, dass der Hassan Nasrallah selbst im August 2006 gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, wie Israel reagiert, hätte ich diesen Krieg nicht begonnen. Wir kommen heute an einen Punkt, und ich sage Ihnen gleich noch eine Stimme aus dem Libanon, die ich letzte Woche bekommen habe. Wir kommen heute an einen Punkt, dass vielleicht der Libanonkrieg 2006 ein Riesenerfolg war. Mir wird gesagt, im Südlibanon sei mittlerweile alles wieder aufgebaut, weitgehend mit iranischen Geldern. Aber selbst die Schiiten dort hätten null Interesse an einem zweiten Krieg mit Israel. Wenn das stimmt, dann war der Libanon-Krieg vom Sommer 2006 ein Riesenerfolg. Die Frage ist, ob es stimmt, ja. Und ich weiß auf der anderen Seite auch, dass im Libanon Unmengen von Raketen gehortet sind. Die Frage ist, ob es die Israelis nicht auch wissen, wenn ich es weiß. Ja, und ich meine, die Frage ist, ob was mit den Raketen passiert, ja. Und verstehen Sie, solange die dort gehortet sind und dann irgendwann explodieren, tun sie in Israel nicht weh. Ja, das sind die Sachen, deshalb ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wie entwickelt sich das weiter und was passiert da als nächstes. Ich kann Ihnen vielleicht nur eines sagen, weil Sie nach Terror gefragt haben. Die große Gefahr aus israelischer Sicht ist nicht, dass ein Iran eine Atombombe hat. Ich weiß, dass das heute oft so gesagt wird. Das viel größere Problem ist, wenn der Iran atomare Technologie hat, oder zum Beispiel, was zurzeit der viel größere Albtraum ist, dass die Taliban in Pakistan die pakistanische Atomtechnologie bekommen. Das große Problem ist nicht ein Staat, der eine Atombombe hat. Das große Problem ist, wenn diese Technologie in Kreise kommt wie Al-Qaida, wie Hisbollah, wie Moslembruderschaft, wie der weltweite islamische Dschihad, in diese Kreise kommt und dann zu sogenannten schmutzigen Bomben, ganz gleich wie die aussehen, ja, das ist ein ganz weites Feld, verarbeitet wird und das nicht mehr kontrollierbar ist. Solange sie auf der anderen Seite einen Staat haben, der ein Eigeninteresse hat. Wenn das funktioniert hat mit dem Libanon, dass die Leute sagen, wir haben ein Eigeninteresse, wir lassen uns nicht nochmal zusammen bombardieren. Die Frage ist, ob es funktioniert. Nochmal, also ich mache keine Aussagen für die Zukunft. Ja. Aber wenn das funktioniert hat, dann war der zweite Libanonkrieg ein Riesenerfolg. Aber das ist eine Sache, das werden wir vielleicht in 20 Jahren im Rückblick wissen. Ja. Sehen Sie, der Sechstagekrieg 1967 wurde bejubelt als ein Riesenschlag. Der Israelis, die ganze Welt lag vor Israel praktisch auf den Knien und hat den kleinen David bewundert, der den Goliath besiegt hat und. Die Eltern wissen wahrscheinlich noch die Euphorien damals. Ja. Heute im Rückblick sagt die neue Generation in Israel, der Sechstagekrieg ist der größte Fehlschlag Israels gewesen. Damit wurden wir zum Aggressor, damit wurden wir zur Besatzungsmacht, damit haben wir uns das Palästinenserproblem eingehandelt und. Ja, also das ist heute, wird der Sechstagekrieg ganz anders bewertet als noch vor 30 Jahren. Vielleicht noch eine Frage, ha? Und dann machen wir noch einen Abschluss. Ja.
Ich habe jetzt kürzlich gehört, dass es im Gazastreifen eine Obama-Manie gäbe, in besonderer Weise darauf, dass der Name Obama dann allerdings mit dem mohammedanischen Name gebraucht wird für viele Artikel und so weiter, weil man da eine große Hoffnung auf ihn setzt, dass er das schafft, was sie selbst gegen Israel nicht geschaffen konnten bisher.
Ja, beobachten Sie den Obama. Ich sag Ihnen eine Sache. Ich bin mir selbst nicht klar, ob Obama ein naiver Amerikaner ist oder ob er der erste Moslem im Weißen Haus ist. Und ich sage jetzt nicht, ich meine, die einen wollen vielleicht das hören, die anderen das. Ich hätte hier gerne Fakten, ich habe sie nicht. Aber wenn Obama in seiner Rede im Juli 2009, letztes Jahr im Juli, in Kairo gesagt hat, also ich strecke der arabischen Welt meine Hand hin, ich will ein neues Kapitel mit der arabischen Welt aufschlagen, und dann gibt er damit an, dass sein Vater Muslim war und dass es da Generationen von Muslims gab. Dann sagen Sie vielleicht, ah, das ist toll, das ist so ungefähr, wie wenn einer jetzt, was weiß ich, Muslim ist und sagt, ich kenne die Christen sehr gut, Generationen von Christen, und ich kann da vermittelnd wirken, weil ich beide Welten kenne. So ungefähr, ja? Sie müssen hier islamisch denken. Und der Punkt ist, jemand, der Kind eines muslimischen Vaters ist, ist per Definition Muslim. Da gibt es eine andere Möglichkeit, dass er dem Islam den Rücken zugekehrt hat und Christ wurde. Und dann hat er aber sein Leben verwirkt. Oder er ist Muslim und die Christen sind doof genug, dass er das nicht sehen. Und da können Sie sich jetzt weiter denken. Ja? Und das sind ganz große Fragezeichen da, gerade im Blick auf den Herrn Obama. Und das ist, Sie müssen sehen, Ohren im Gazastreifen, von Leuten im Gazastreifen, sehen Amerika und hören, was Obama sagt, mit ganz anderem Empfangssystem als wir hier im Westen. Und deshalb, ja, dass er Husseini heißt oder Hussein als zweiter Name, das spielt natürlich eine große Rolle. Und dass er die Hand ausstreckt zur islamischen Welt, spielt eine große Rolle. Und das, was er mit dem Gebetstag, mit dem christlichen Gebetsfrühstück gemacht hat im Weißen Haus, spielt eine große Rolle. Das sind alles Dinge, die da mitspielen. Ja? Und natürlich ist das eine Sache, die sehr positiv gesehen wird im Gazastreifen. So, ich würde Sie gerne noch in eine Sache mit hineinnehmen. Ich werde Sie heute Abend nicht zu lang quälen. Eine Frage, hast du jemanden übersehen? Ich auch. Müssen Sie es halt länger aushalten. Ich lasse Sie nicht ohne Bibel heim. Ja, bitte.
Angenommen, Israel würde seine Grenzen auf 67 zurückziehen. Und da hörte ich vorhin von Ihnen, dass Sie gesagt haben, dann wäre es unter den Israelis vermutlich eine ethnische Säuberung. Nun meine Frage an Sie, und da würde ich Sie bitten, knapp, sehr knapp zu antworten. Wie bezeichnen Sie 1948 die Nakba der Palästinenser?
Wie ich die bezeichne?
Wenn die Umsiedlung der Siedler als ethnische Säuberung bezeichnet wird, bezeichnen Sie dann die Vertreibung der Palästinenser 48? So verstehe ich.
Okay. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Umsiedlung der Siedler ethnische Säuberung ist. Ich habe nur gesagt, wer das fordert, der muss sich überlegen, was er da fordert. Was 1948 passiert ist, sehen Sie, wir werfen hier an diesem Punkt mit Begriffen rum, und jeder Begriff bringt natürlich gewisse Emotionen hoch. Und ich habe das Wort ethnische Säuberung gebraucht, weil hier befürwortet wird, dass um einer politischen Absicht willen 500.000 Menschen umsortiert werden. Jetzt sage ich umsortiert. Sie sagen umgesiedelt, Sie sagen umgezogen oder wie auch immer. Der Punkt ist, dass diese Leute nicht dorthin, wir reden auch leicht von der Siedlungspolitik der Israelis, ich sage Ihnen bei 48 ganz einfach, es hat damals zwischen der arabischen Welt und Israel ein Bevölkerungsaustausch stattgefunden. Und spätestens bis in die 70er Jahre hinein haben wir Bevölkerungsaustausch im Rahmen eines Konfliktes, ich spreche jetzt von Zypern zum Beispiel, als ein politisch legitimes Mittel angesehen. Die Frage ist, ob wir rückwirkend, ich bin ganz einverstanden, dass eine Vertreibung von Leuten und dass man Volksgruppen auseinandersortiert, dass das nicht legitim ist. Bin ich vollkommen, wenn Sie das von mir hören wollen, bitte sehr. Die Frage ist, wie wir etwas im Rückblick bewerten. Und dass 1948 Vertreibungen von Palästinensern stattgefunden haben, bezweifelt niemand, der die Situation damals sieht. Dass es damals auch Aufrufe von arabischen Führern gab, dass die Leute ihr Land verlassen sollen, bezweifelt auch niemand, der die Situation vor Ort kennt. Und ich kenne selbst Leute, habe Leute gekannt in den 80er Jahren, die in Galiläa zum Beispiel rumgegangen sind und Dörfern gesagt haben, bitte bleibt, wir bauen miteinander eine Zukunft auf. Das gab's. Die Situation ist sehr vielfältig. Und wenn Sie von 700 bis 750 bis 800.000 arabischen Flüchtlingen aus Israel sprechen, die ja 1948 entstanden sind, vertrieben wurden, weggegangen sind, wie auch immer, dann müssen Sie auch von 800.000 jüdischen Flüchtlingen aus arabischen Ländern sprechen. Und da hat de facto Ende der 40er bis Anfang der 50er Jahre ein Bevölkerungsaustausch stattgefunden. Und dann müssen Sie auch fragen, wie die Leute zum Beispiel aus dem Irak oder aus Libyen oder aus Marokko weggegangen sind und warum die weggegangen sind. Und deshalb, ich meine, ich habe das vorhin gesagt, weil man normalerweise sich nicht darüber im Klaren ist, was man fordert, wenn man so im Blick auf die Siedlungspolitik so schwarz-weiß denkt. Und von daher, ich gebe Ihnen gerne einfache Antwort, aber die einfache Antwort ist, dass ich gerne hinsehen möchte, was ist damals tatsächlich passiert und wie wurde, sehen Sie, was zum Beispiel bei der Palästinenserfrage auch dazu gehört, ist, wie die Frage der palästinensischen Flüchtlinge bis heute konserviert wird und dass diese Leute nicht integriert werden. Es gab fast zeitgleich auch 12 Millionen deutsche Flüchtlinge, wo sind die heute? Und es ist interessant, dass weltweit die Flüchtlingsfrage, dass es da eine Einstimmigkeit gibt, dass Flüchtlinge kein Recht auf Rückkehr haben, sondern da integriert werden, wo sie hinkommen. Bis auf ein einziges Volk, das sind die Palästinenser. Und es gibt ein einziges Volk auf der ganzen Welt, das ein eigenes Flüchtlingshilfswerk hat innerhalb der UNO, und das sind die Palästinenser. Und wenn Sie die UNRWA angucken, so wie sie konstituiert ist, dann geht es nicht darum, palästinensische Flüchtlinge zu integrieren, wo sie leben, ihnen ein Leben aufzubauen, sodass sie sich dann unabhängig selbst ernähren können und beitragen können, konstruktiv beitragen können zu einem Leben, sondern die UNRWA konserviert dieses palästinensische Flüchtlingsproblem. Und es geht im Libanon so weit, dass Palästinenser im Libanon 70 Berufe, das hat sich jetzt im letzten Jahr etwas aufgelockert, aber zuletzt, als die letzte Zahl, die mir genannt wurde, 70 Berufe nicht ausüben dürfen. Und da, dass 1948, falls Sie das hören wollen, die Israelis natürlich das war nicht eine ethnische Säuberung in dem Sinn, dass es hier um rassische Sachen ging, alle raus müssen, sonst war Israel schrecklich ineffektiv im Gegensatz zur arabischen Welt, wo sie heute Juden mit der Lupe suchen müssen. Also deshalb habe ich da Schwierigkeiten, jetzt das Wort ethnische Säuberung, ich habe ein großes Problem mit Ilan Pappe, falls Sie das wissen wollen. Aber das ist mir insofern relativ egal, als dass ich frage, und ich bin der Flüchtlingsfrage von Palästinensern auch so nachgegangen, indem ich mit vielen Flüchtlingen gesprochen habe, mit palästinensischen Flüchtlingen, die das damals erlebt haben. Ich würde Sie gerne noch mit in die Bibel hineinnehmen, an einem Punkt. Und zwar möchte ich Ihnen auch da gern etwas, ich sage jetzt mal, Food for Thought geben, etwas Gedankennahrung geben. Ich weiß, dass einige hier sitzen, die haben diesen Psalm schon öfters aus meinem Munde gehört, da habe ich anderen Nachdruck gelegt. Es geht um den Psalm 126. Ich lese Ihnen den ganz, aber es geht mir um die letzten beiden Verse. Da heißt es, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden, wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein? Diejenigen, die das schon öfters mal gehört haben, ich weiß, dass sie es in Langensteinbach mal gemacht haben, die wissen hier, dass da eine Spannung drin ist, weil wenn wir 1948, wenn wir die Entstehung des Staates Israel hier anordnen, sagen, da hat der Herr angefangen, die Gefangenen Zions zurückzubringen, dann ist für die Leute, die das erlebt haben, nicht viel zum Rühmen und nicht viel zum Lachen da. Das war eine furchtbar schwere Sache für sie. Und es ist interessant, dass es hier dann heißt, dann wird man sagen, unter den Heiden, der Herr hat Großes an denen getan. rabbinische Auslegung sagt hier, da spürt man die ganze Animosität der Heiden, die über die Juden sprechen und sagen, guck mal, der Herr hat Großes sogar an denen getan. Ich habe übrigens mehrfach erlebt, dass orthodoxe Juden zu mir kamen und sagen, wo seid ihr Heiden, die uns das sagen? Wir brauchen das. Es geht so weit, dass mir ein Rabbiner sagt, wir brauchen euch bibelgläubige Heiden, ohne euch verstehen wir nicht, wer wir sind. Und dann kommt der Hammersatz und er hat nicht gebeten, dass wir kommen und sie missionieren. Aber er sagt zu mir, ohne euch werden wir den Messias nicht erkennen. Sagt, wir brauchen diese Heiden, die kommen, der Herr hat Großes an denen getan. Aber jetzt fragen Sie sich auch mal, wenn Sie nach Israel gehen, ob Sie dorthin gehen und sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan, ob Sie sehen, was der Herr Großes an ihnen getan hat, oder ob Sie hinkommen und sagen, der Herr müsste Großes an denen tun, weil so viel faul ist. Da ist viel faul, wenn wir in die Geschichte hineingucken. Übrigens auch mit den Vertreibungen ist manches faul gelaufen. Das ist gar keine Frage. Und erst als Antwort kommt dann, nachdem diese Heiden kommen und sagen, der Herr hat Großes an denen getan, heißt es hier, ja stimmt, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Und dann werden sie regelrecht übermütig und sagen, Herr, bringe zurück alle unsere Gefangenen, alle unsere Exulanten, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und jetzt kommen diese zwei letzten Verse, die ich Ihnen mitgeben möchte. Ich habe Ihnen gesagt, ein Bibeltext und ein Bild. Das Bild ist dieser Sämann, der diesen Sack umhängen hat. Und da heißt es, der mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Haben Sie sich mal gefragt, warum der Sämann weint, wenn er seinen Samen ausstreut? Das heißt hier, er geht hin und weint und streut seinen Samen. Und dann kommt er mit Freuden und bringt die Garben. Dass er mit Freuden erntet, dass er mit Freuden die Garben bringt, das ist der prophetische Ausspruch. Tatsache ist, dass er jetzt heult, dass er weint, wenn er sät. Warum weint er? Ich weiß nicht, ob wir Landwirte hier haben. Wenn Sie Ihr Feld bestellen und den Samen säen, weinen Sie da? Nein, warum weint er?
Nicht mehr lange überleben muss,
bitte. Ja, du hast es schon mal gehört, gell?
Ja.
Ah, in Israel habe ich das schon mal gemacht, aber ich...
Aber auf einen israelischen Reiseführer.
Ah ja. Die Rabbiner sagen, der Mann hat eine Wahl. Der hat nicht eine Scheune, wo er Saatgut hat und da hat er sein Essen, sondern der hat dieses Saatgut und er hat eine Wahl, entweder ich gebe es jetzt meinen Kindern oder ich streue es in diesen Boden. Wenn wir das auf uns übertragen, ist die große Frage, Gott hat uns was anvertraut. Was machen wir damit? Kommen Sie und sagen, ja, ich kann nicht da und dorthin gehen. Ich wäre das Evangelium schuldig denen. Aber wenn ich jetzt dorthin gehe, dann weiß ich ja nicht, was mit meiner Rentenversorgung ist. Ja? Zum Beispiel. Für den Sämann hier ist nicht die Frage, was er in die Rentenversicherung gibt. Das ist nicht die Frage, was er für in 2 Jahre oder in 5 Jahre aufhebt. Er steht vor dieser Frage, hier habe ich diese Handvoll Korn und ich gebe es jetzt entweder meinen Kindern oder ich stecke es in diesen Boden. Und jetzt kommt hier etwas raus, kommt hier ein Hintergrund, ich muss Ihnen noch einen anderen Bibeltext zumuten, weil wir oftmals ein sehr, sehr ideales Bild haben vom heiligen Land, vom Land Israel. Was ist das für ein Land? Der Mose hat dieses Land beschrieben, als er mit den Israeliten in der Jordanebene in Jordanien noch war. Und sie kamen runter dort, sie haben das Moabitergebiet gesehen. Ich weiß nicht, wer dort schon mal war. Ich war im Frühjahr dort. Das ist ein fruchtbares Land, das ist eine tolle Hochebene. Das haben sie gesehen und jetzt kommt Mose runter und er steht dort auf der Ostjordanseite und er erklärt den Israeliten, was das für ein Land ist. Er sagt, das ist nicht ein Land, in das ihr kommen sollt. Also zunächst einmal sagt er ihnen, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich weiß, Sie hören dann, ein Land, das Milch und Honig fließt, ist ein Schlaraffenland. Wissen Sie, dass der Prophet Jeremia, ist es glaube ich, ich schüttle es gerade aus dem Ärmel, kommt mir aber gerade, wissen Sie, dass der den Israeliten androht, wenn ihr so weitermacht, dann wird euer Land wieder ein Land, in dem Milch und Honig fließt? Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das bedeutet, da halten sich gerade mal Ziegen, die Milch geben. Die geben aber nicht genug Nachkommen, dass dort Fleischtöpfe wären wie in Ägypten. In einem Land, in dem Milch und Honig fließen, da halten sich gerade mal Bienen. Aber nicht mehr. Das ist ein Land, das man bearbeiten muss. Aber wie bearbeitet man das? Wenn man dort seinen Samen ausstreut, dann ist es zum Heulen. Denn dieses Land, ich lese jetzt aus 5. Mose 11, das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland. Wir könnten ja auch sagen, nicht wie Babylon. Das waren die großen Vergleichsorte. Und was ist das Besondere an Ägyptenland? Das heißt, Ägyptenland ist ein Land, aus dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und selbst tränken, jetzt übersetzt Luther, musstest. Für Luther war Schaffen ein Geschäft und kein Genuss. Ja? Und deshalb muss man das machen. Wenn Sie das Hebräische dort sehen, da kann man auch sagen, darfst. Wenn ich daheim was machen musste, hat mein Vater immer gesagt, du darfst es machen, du musst es nicht machen. Ja? Aber ich musste dann doch, aber ich musste dürfen. Ja? Also das, im Hebräischen gibt es das nicht. Ja? Da heißt es einfach, wo du den Samen aussäst und dann selbst tränkst. Was das Hervorragende an Ägypten ist, da haben sie immer einen Fluss. Da brauchen sie, in Ägypten, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn sie in Samen reinsäen, wenn sie ihr technisches und landwirtschaftliches Know-how in den Boden richtig reinstecken, können sie zum Fluss gehen, Wasser holen, sie müssen nur fleißig sein. Dann haben sie Erfolg, dann ist der Erfolg garantiert. Übrigens, im Blick aufs Zwei-Stromland geht es sogar so weit, da ist ja in 1. Mose 11 schon vom Öl die Rede, und dann bauen die sich diesen Turm, um groß zu sein, und da sagt Gott nicht, ja lass die doch mal bauen, die Menschenkinder, ja, irgendwann werden die schon merken, wie begrenzt sie sind. Gott sagt, nein, ich muss da runter, ich muss was machen, sonst haben die Erfolg. Das ist Zwei-Stromland und das ist Ägypten. Und was ist Israel? Es ist nicht wie Ägypten, wo du deinen Samen säst und selbst tränkst, sondern es hat Berge und Auen. Da denken Sie natürlich an Schwarzwald, aber Pfeifendeckel. Es hat Berge und Auen, die der Regen von Himmel drängt. Und sehen Sie, wir erleben das jetzt gerade wieder. Israel ist in einer furchtbaren Trockenheit. Und deshalb weint der Sämann, der sät seinen Samen aus. Und am Schluss steht er da und sagt, Herr, und wo kommt jetzt das Wasser her? Sehen Sie, wir machen uns ganz viele Gedanken als Christen und als Bibelleser und als Israelfreunde darüber, wem gehört das Land. Wenn Sie mal in die Bibel reingucken, ist gar keine große Diskussion, wird ganz kurz gesagt, das Land gehört Gott. Und Gott gibt es, wem er will. Ja? Jetzt ist aber die zweite Frage, und das ist viel wichtiger in der Bibel, welche Funktion hat das Land? Wozu ist das Land da? Und das ist, was Juden heute bewegt und durch die Jahrhunderte bewegt hat. Warum hat uns Gott ausgerechnet dieses Land gegeben und nicht Kanada zum Beispiel? Die sagen, war der Sprachfehler von Mose schuld. Ja, der hat nämlich gestottert und war langsam. Und als Gott ihn gefragt hat, welches Land möchtest du, hat er gesagt, Herr, ich möchte. Und dann hat Gott die Geduld verloren und gesagt, okay, hier hast du Kanaan. Und dann sagte Mose, nein, Herr, Kanada. Das erzählen die schon lang, ja. Und die Frage ist immer wieder, warum dieses Land? Warum nicht ein gescheites Land, wo es wenigstens Öl gibt? Oder wo wir Wasser haben? Sie kennen diesen Text, da heißt es dann, es ist ein Land, das Berge und Auen hat, die der Regen vom Himmel drängt. Und Sie denken, wenn das nur Baden wäre, ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat und die Augen des Herrn deines Gottes immer da sehen, vom Anfang des Jahres bis zu seinem Ende. Sie denken so, wenn doch Baden das auserwählte Land wäre, und begreifen gar nicht, für diejenigen, die dort sind und auserwählt sind. Sie kennen Anatevka, ja, den Tevjes, der sagt, Herr, ich habe ja nichts dagegen, dass du jemand auswählst, aber könnte es nicht mal jemand anders sein? Muss ich das sein? Gott hat diesem Volk dieses Land gegeben, weil er was damit machen möchte. Und das war damals schwierig, das ist heute schwierig. Weil er dieses Volk in eine Abhängigkeit hineinführt. eine Abhängigkeit von ihm. Und das ist ein Grund, warum, wenn sie Juden die Freiheit geben, die an vielen Stellen lieber woanders hingehen. Ich kenne Familien, ich kann ihnen Familien bringen. Da wurden die Eltern gezwungen, die Großeltern gezwungen, von Nazi-Deutschland, sie konnten nirgends anders hin, sich dort niederzulassen. Die Kinder haben das noch, die aufgewachsen sind dort im Land. Und die Enkel jetzt gehen überall hin, nur nicht in dieses Land. Gehen Sie und fragen Sie die jungen Leute in Israel. Die haben ein Riesenproblem mit der Motivation. Und sagen, warum dieses Land, in dem es immer nur Streit, immer nur Krieg gibt, was bringt es uns? Nehmen Sie sich diesen Text nochmal vor. Und ich denke, dass das nicht nur eine Herausforderung ist an Israel, dass da dieser Ausspruch ist, die mit Tränen säen, das ist eine Herausforderung. Was bin ich bereit zu investieren in einen Boden, wo nichts Versprechendes, schon gar nichts Vielversprechendes da ist? Was bin ich bereit zu investieren? Und sehen Sie, dieses Land an sich fordert heraus zum Glauben. Und vielleicht sollten wir diese Perspektive nicht verlieren, die Gott hat. Denken Sie daran, dass wir einen Gott haben, der die Welt liebt. Und ich denke, auch wenn Gott ein Volk auserwählt hat, bedeutet es nicht, dass wir gegen die anderen sein müssen. Ich weiß, dass heute sehr viel polarisiert ist in dieser Welt. Aber nehmen Sie das vielleicht von diesem Abend mit. Warum müssen wir gleich so schnell und so reflexartig Partei ergreifen, anstatt zu fragen, Herr, was willst du damit jetzt? Und dass wir dann da hineinwirken können, vielleicht gerade, weil wir Außenstehende sind. Nebenbei gesagt, ich weiß, dass hier einige sind, die machen auch wieder Israelreisen, kommen sie bald wieder. Ja? Und wenn das Land trocken ist, dann beten sie für dieses Land, dass Regen kommt. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass wir so viel ansprechen, anreißen konnte. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns weiterführst, dass wir Augen aufmachen und die Realität sehen, dass wir dein Wort sehen, so wie es ist, nicht unsere Wunschgedanken dort hineinlesen, sondern dass wir verstehen, was du da sagst und dass da manchmal große Probleme, große Herausforderungen drinstecken. Und Herr, ich bitte dich dann, dass du uns ganz klar zeigst, wo wir Stellung beziehen sollen, dass wir das nicht feige tun, uns zurückziehen und dass wir Stellung beziehen, aber dass wir die Stellung unter der Leitung deines Geistes beziehen und dass wir nicht verschärfend in einen Konflikt hineinwirken, wenn du von uns möchtest, dass wir liebevoll hineingehen. Klar und eindeutig von der Wahrheit geprägt, aber liebevoll. Vater, ich bitte dich, dass du uns da klare Köpfe schenkst und dass du unsere Gespräche, unsere Diskussionen, unser weiter daran arbeiten, an diesem ganzen Konflikt und vor allem an deinem Wort, dass du das segnest, damit wir zum Segen werden. Amen.